Letztes Jahr machten meine beste Freundin Ellie und ich eine große Roadtrip durch die USA, indem wir so viel wie möglich in den Staaten im Monat, den wir vom Arbeitnehmen freigenommen hatten, Ski fuhren. Wir haben viel Ski gefahren, viel gefahren und sogar auf mehreren Sofas, Truckstops und natürlich Motels geschlafen. Die meisten Motels waren in Ordnung. Einige hatten tolle kostenlose Frühstücke, andere hatten schmutzige Jacuzzis, bei denen wir uns im Duschbad schrubbten und darüber scherzten, schwanger zu werden, weil das Wasser dran war. Einige hatten seltsame Flecken, die wir versuchten nicht zu beachten. Andere waren makellos, aber kalt und einige waren unglaublich. Aber nur eines war beängstigend. Wir hielten uns gegen 22.30 Uhr vor dem Motel ein, nach einem langen Tag des Skifahrens gefolgt von etwa 6 Stunden Fahrzeit. Wir waren müde, schmerzerfüllt und bereit zum Schlafen. Wir hatten einige falsche Abzweigungen genommen und waren uns nicht genau sicher, wo wir waren. Wir wollten unsere kanadischen Handys nicht für Daten verwenden, also navigierten wir mit einem alten Kartenverfahren. Es war ein wenig erfolglos, aber wir waren ziemlich sicher, dass wir noch ein paar Stunden bis zum nächsten Dorf brauchen würden, und wir waren nicht sehr begeistert davon. Also als wir das glorreiche Neonleuchtschild sahen, das blinkte Motel und frei, mussten wir nichts sagen. Wir wussten beide, dass dies unser Ort für die Nacht sein würde. Als wir uns vor dem Büro parkten, bemerkte ich, dass wir die einzigen Gäste dort waren. Ich sagte mir selbst, dass es nicht beängstigend war. Wir waren in der Nähe eines Sommersportplatzes im Winter. Natürlich gab es reichlich Zimmer. Tatsächlich hätten wir uns glücklich schätzen sollen, dass sie überhaupt nicht ganz geschlossen waren. Es war definitiv nicht beängstigend. Wir gingen ins Büro und ein kleines piepsendes Glöckchen verkündete unseren Einzug in die Welt. Wir warteten darauf, dass jemand ans Tresen kam, dann warteten wir noch ein bisschen länger. Wir tauschten mit hochgezogenen Augenbrauen Blicke aus und trommelten ungeduldig mit den Fingern auf den Tresen. »Hallo?« rief Ellie. »Stille. Gibt es hier jemanden?« Wir warteten noch ein paar Minuten und dann öffnete sich langsam die Tür hinter dem Tresen. Ein älterer Mann steckte seinen kahlen Kopf heraus, sah uns und breitete sein Gesicht in einem breiten Lächeln aus. »Besucher«, sagte er. »Ich dachte, ich hätte etwas gehört, aber ich sagte mir, dass es nur meine Einbildung war. Ihr wisst schon, nur meine Einbildung. Besucher kommen nicht oft in dieser Zeit. Und 2 junge hübsche Damen auch. Oh, es tut mir leid, dass ich sie habe warten lassen. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich so viel Glück habe. Willkommen, willkommen, willkommen.« Er war sicherlich ein merkwürdiger Typ, aber ich hatte früher lange einsame Nachtschichten gearbeitet, also weiß ich, wie aufgeregt man sein kann, wenn etwas passiert. »Möchte ich Ihnen ein Bett zum Ausruhen anbieten?« lächelte er. »Ja, wie viel kostet ein Doppelzimmer?« fragte ich. Er sah uns an, sein Lächeln verschwand nicht. $99 für 2 Betten und $97 für 1. Ich war bereit, für die beiden Betten zu bezahlen. Ellie bewegte sich viel beim Schlafen und gestern hatte sie mir die Decken weggenommen und mich die ganze Nacht wach gehalten. »Lass uns die beiden Betten nehmen«, sagte ich, flehentlich zu ihr blickend. Sie warf mir einen gereizten Blick zu, dann sah ich den Mann an. Sein Lächeln war für einen Moment verschwunden und er sah so verärgert aus wie Ellie. Als er bemerkte, dass ich ihn ansah, kehrte sein Lächeln sofort zurück. »Ach, es sieht so aus, als hätten wir nur Einzelzimmer zur Verfügung. Tut mir leid.« »Was?« konnte ich nicht umhin zu sagen. »Aber es ist niemand hier.« »Oh ja, das ist das Problem, oder? Manchmal bereiten wir im Winter nicht alle Zimmer vor. Es spart Kosten, wisst ihr.« Ich dachte, das ergab keinen Sinn, aber ich war zu müde, um zu streiten. »Weißt du was? Für so hübsche Mädchen werde ich ihnen einen Rabatt geben. Was haltet ihr von $69 für ein Einzelzimmer?« »Wir nehmen es«, antwortete Ellie, bevor ich Zeit hatte, darüber nachzudenken. »Danke. Könnt ihr mit Karte bezahlen?« »Oh nein, leider nicht. Wir haben uns nie mit diesen modernen Sachen beschäftigt. Man muss sich aus der Netzwerksphäre halten, oder?« lachte er über seinen eigenen Witz. Danach erschauderte ich unwillkürlich. Wir hatten Bargeld, also war es in Ordnung. Es war beängstigend. Aber wir waren müde. Wir zahlten, bekamen die Schlüssel und fuhren zu unserem Zimmer. Ich holte meine Sachen aus dem Auto, öffnete die Tür und untersuchte das Zimmer. Es schien sauber genug zu sein. Das Bett war groß und ich war erschöpft.
»Sag mal, ich gehe kurz spazieren. Meine Beine sind sehr steif«, sagte Ellie von hinten. »Willst du mitkommen?«
Ich sah das Bett an. Es schien zu komfortabel zu sein. Ellie hatte recht, aber dieses Bett lockte mich. »Nein, ich dusche lieber und lege mich hin.«
»Okay, kein Problem. Ich bin bald wieder da«, sagte sie, und dann ging sie.
Ich knallte die Tür zu und zog mich so schnell wie möglich aus. Ich stieg unter die Dusche und das luxuriöse, heiße Wasser strömte über meinen Körper. Ich musste mich dazu zwingen, auszusteigen. Ich zog meinen Schlafanzug an und legte mich ins Bett. Ellie war noch nicht zurück, aber ihre nächtlichen Spaziergänge dauerten manchmal bis zu einer Stunde, selbst wenn sie so müde war. Manchmal fiel es ihr schwer einzuschlafen und diese Spaziergänge schienen ihr zu helfen. Ich zog mein Telefon heraus und versuchte, mich an das WLAN anzumelden, aber es funktionierte nicht. Ich wurde wütend, nicht weil ich das WLAN wirklich benötigte, sondern weil ich es bezahlt hatte und es wollte. Also blieb ich einfach da, ein bisschen wütend, und sah den Ventilator am Dach an. Es war ein seltsames Modell, mit etwas Schwarzem, das unten herausragte. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich fragte mich vage, was es war, und dann dachte ich daran, dass wir die einzigen Gäste dort waren, dass Ellie allein in der Dunkelheit spazierte, dass ich nicht wusste, wo sie war und wie beängstigend dieser Typ war, als er über seinen eigenen Witz lachte, der darum ging, sich aus der Netzwerksphäre zu halten. Dann fing der vertraute Angstgefühl an, mich zu übermannen. Ich wusste, in welche Richtung mein Geist ging. Ich habe eine hyperaktive Fantasie. Ich neige dazu, jede Situation in einen Horrorfilm in meinem Kopf zu verwandeln. Das kann ein echtes Problem in meiner Liebesleben sein. Ich denke, die meisten Männer sind Serienmörder und Ellie macht sich immer über mich lustig. Ich dachte daran, wie der Typ uns zwei Betten angeboten hatte und uns dann nicht gegeben hatte. Wollte er, dass wir in diesem Zimmer speziell waren? Und warum? Er hatte wahrscheinlich irgendwelche beängstigenden Fantasien über zwei junge Frauen, die ein gemeinsames Bett teilten. Ich schüttelte den Kopf, versuchte, meine Gedanken zu beruhigen. Ich stand auf und ging zum großen Spiegel an der Wand. Ich zog mein Haar aus dem Handtuch und begann, es zu kämmen. Ich konnte den Gefühl der Unruhe am Grund meines Magens nicht loswerden. Ich wusste, dass ich in dieser Nacht nicht schlafen würde. Aus irgendeinem Grund dachte ich an die Szene des einseitigen Spiegels in Cabin in the Woods. Gott, warum sehe ich Horrorfilme? Sie kommen immer in den schlimmsten Momenten zurück. Ich erinnerte mich vage, dass es eine Möglichkeit gibt, zu überprüfen, ob ein Spiegel echt ist. Ich berührte den Spiegel und es gab keinen Raum. Ich konnte sehen, wie sich meine Augen vor Schreck weiteten.
»Nein, warte, das kann nicht sein«, versuchte ich, mit mir zu argumentieren.
»Das ist lächerlich. Das ist in Ordnung. Wir sind in Ordnung. Es muss andersherum sein. Aber vielleicht...« Ich bemerkte, dass ich den Spiegel im Badezimmer überprüfen konnte. Es war ein Medizinschrankspiegel. Das war definitiv echt. Ich ging langsam zum Bad. »Bitte, lass es gleich sein. Bitte, lass es gleich sein«, murmelte ich. Ich putzte den beschlagenen Spiegel, atmete tief ein und drückte langsam meinen Zeigefinger gegen die Oberfläche. Eis durchzog meine Adern. Es gab einen Raum. Ich atmete tief ein und versuchte, meinen Geist zu klären. Wir mussten von hier weg. Wo war Ellie? Ich spürte, dass Panik zu brodeln begann. Ich musste von hier weg, aber ich musste ruhig bleiben. Vielleicht beobachteten sie uns. Wer waren sie überhaupt? Ich konnte ihnen nicht zeigen, dass ich es wusste. Ich musste von hier weg. Das schwarze Ding im Ventilator. Ich bekam keine Luft. Es musste eine Kamera sein. Ich kehrte ins Zimmer zurück und begann, meine Sachen in meine Tasche zu packen. Ich hoffte, dass es ausreichend unschuldig aussah. Vielleicht wollten wir früh abreisen. Vielleicht hatte ich Zwangsstörungen und mochte es, dass alles in meiner Tasche war. Es war okay. Ich ging, um die Tasche ins Auto zu stellen und drehte den Türknauf, aber es bewegte sich nicht. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu geraten. Vielleicht war es feststecken. Ich versuchte es noch einmal. Nichts. Ich benutzte all meine Kraft. Nichts. Ich zog mein Telefon heraus und dachte daran, Ellie eine Nachricht zu schicken und die Polizei zu rufen. Ich musste etwas tun. Natürlich gab es keinen Empfang. Ich wollte wirklich weinen. Ich sah mich im Zimmer nach einem Fenster um. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass es Vorhänge vor ihnen gab. Ich hatte sie schon vorher gesehen, natürlich. Es war eine Sicherheitsmaßnahme. Mein Apartment in der Stadt hatte sie auch, damit Leute nicht herein konnten. Ich hatte bisher nie bedacht, dass sie auch effektiv verhindern, dass Leute hinauskommen. Ich vermutete, dass die Tür nur von außen geöffnet werden konnte. Sobald man im Zimmer war, war man gefangen. Ich setzte all meine Hoffnungen in diese Idee. Ellie würde zurückkehren, die Tür öffnen und wir würden von hier verschwinden. Die nächsten 10 Minuten waren die längsten meines Lebens. Ich versuchte, einen Plan zu erfinden, aber mein Verstand erstickte in Adrenalin. Schließlich hörte ich Schritte draußen. Ellie war zurückgekehrt. Ich stand auf, stellte mich direkt neben die Tür und sie steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn und es öffnete sich. »Allison, steig sofort ins Auto«, sagte ich, während ich sie aus dem Zimmer schob. »Was? Warum?« »Da ist eine Kamera im Zimmer«, flüsterte ich, während ich sie schob. Ihre Augen weiteten sich und sie gehorchte sofort. Ich öffnete das Auto, warf meine Tasche in den Kofferraum und wir sprangen beide hinein. Die Tür des angrenzenden Zimmers flog auf und der ältere Mann rannte heraus. Er schlug mit den Händen auf die Motorhaube, als versuche er, uns mit seinen eigenen Händen aufzuhalten. Wir schrien, während wir so schnell wie möglich davonfuhren. Selbst in meinem Panik konnte ich mehrere Gestalten hinter ihm im Zimmer sehen. Er war nicht allein gewesen. Ich fuhr weiter, betend, dass wir nicht verfolgt werden. »Wir müssen die Polizei anrufen«, sagte Ellie nach einer Stunde Fahrt. »Wir müssen es tun«, stimmte ich zu. Sie nutzte ihre wertvollen Daten, um die Nummer des örtlichen Sheriffs zu finden, und rief sie an. Ich hörte nur die Hälfte des Gesprächs. »Hi, ich möchte einen Fastverbrechen melden. Es tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, was...« »Nein, Sir, es ist kein Scherz. Wir waren in diesem Motel und es gab eine Kamera in einem dieser einseitigen Spiegel.« »Sag ihr von dem Spiegel«, unterbrach ich. »Ja, sag ihr von dem einseitigen Spiegel und dass die Tür nicht von innen geöffnet werden konnte«, sagte sie, mich anblickend, um Bestätigung. Ich nickte. Und es gab Leute im Zimmer hinter dem Spiegel. Ihre Augen weiteten sich vor Angst, während sie die Information wiederholte. Dann beschrieb sie die Lage des Motels. »Ja, nein«, klang sie unsicher. »Wir waren Skifahren.« »Was?«, fragte ich. »Ja, nein, es ist okay. Wir würden lieber nicht...« Sie legte abrupt auf. »Was war das?«, fragte ich. »Ich weiß nicht. Sie wollte, dass wir eine Aussage machen.« »Müssen wir es nicht?« Sie sagte nichts für einen Moment. »Ich weiß nicht. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl. Einfach... Nein, bitte. Eine kleine Sheriffbehörde in einem amerikanischen Dorf. Das ist wahrscheinlich die Art, wie man in Horrorfilmen stirbt.« »Wir sind aber nicht in einem Horrorfilm, oder?« »Bist du sicher?«, zuckte ich mit den Schultern. Ich war ehrlich gesagt auch nicht sehr begeistert von der Idee, zurückzukehren. Ich war immer noch besorgt, dass wir verfolgt wurden. Ich wollte wirklich nicht, dass uns ein psychopathischer Motelmanager von der Straße abdrängt. Wir hatten die Polizei informiert. Wir hatten unsere Pflicht getan, dachte ich. Aber gestern gab es eine Nachricht über 3 junge Mädchen, die verschwunden waren. Sie waren auf einer Straßentournee in dieser Gegend. Sie kehrten nie nach Seattle zurück. Ich kann nicht aufhören, mich zu fragen, ob sie an diesem selben Motel gestoppt haben. Ich kann auch nicht aufhören, mich zu fragen, was passiert wäre, wenn Ellie nicht draußen spazieren gegangen wäre, wenn wir beide in diesem Zimmer eingesperrt gewesen wären. Was erwarteten die Menschen im anderen Zimmer? Was wollten sie tun? Wollten sie nur zuschauen? Oder... Allison und ich könnten diese Geschichte von verschwundenen Menschen geworden sein. Das erste Mal, als ich in Las Vegas war, war ich nur auf der Durchreise. Ich musste eine Autoreise durch das Land machen. Und Vegas war nicht weit von meinem Startpunkt entfernt. Also dachte ich, ich könnte die erste Nacht dort verbringen, um zu sehen, worum es bei dem ganzen Trubel ging. Da ich jedoch wichtigere Dinge zu erledigen hatte, wollte ich mich nicht voll und ganz auf das Erlebnis einlassen. Außerdem stellte ich fest, dass man 21 Jahre alt sein musste, um sich in den schönen Hotelcasinos einzuchecken, was schade war, da ich erst 20 war. Dies schränkte meine Möglichkeiten stark ein, einschließlich der Hotels, die ich buchen konnte. Ehrlich gesagt, für alle, die zuhören, ist die Zusammenfassung der Geschichte: Geht nicht nach Las Vegas, wenn ihr nicht alt genug seid, um zu trinken und zu spielen. Es gibt wirklich nichts anderes zu tun. Jedenfalls reiste ich damals mit meiner Freundin, und als wir tagsüber ankamen, erkundeten wir die Stadt und suchten nach etwas Unterhaltung. Dann gingen wir abends die Strip auf und ab und bestaunten alles, was wir ohne Ausweis sehen konnten. Fairerweise war es ziemlich unterhaltsam und eine gute Ablenkung von den Kopfschmerzen, die uns der spontane Flug durch das Land bereitete, den wir aufgrund von mildernden, aber irrelevanten Umständen machen mussten. Aber ich schweife ab. Die wirklich dunkle Seite von Las Vegas zeigte ihr hässliches Gesicht, als wir uns nachts ausruhen wollten. Der einzige Ort in der Nähe der Strip, den ich finden konnte und der mir erlaubte, ein Zimmer zu buchen, war ein schäbiges, verdächtiges und gruseliges Motel mit einem Sexshop und einem Stripclub direkt gegenüber. Allein der Weg zwischen meinem Auto und der Tür meines Zimmers war eine beängstigende Erfahrung. Wir hatten ein Zimmer im Erdgeschoss und der Typ von oben rauchte eine Zigarette im Flur und starrte uns die ganze Zeit an, während wir die Koffer aus dem Auto holten. Ganz zu schweigen davon, dass die Tür deutliche Spuren davon aufwies, dass sie mehrmals aufgebrochen worden war. Also verbarrikadierten meine Freundin und ich die Tür sofort mit einem Teppich und einem Stuhl und verriegelten sie. Wir waren ziemlich aufgeregt vom Strip, also legten wir uns ins Bett und schauten eine Weile fern. Etwa eine Stunde später wurde es jedoch unheimlich. Der Typ im Zimmer über uns war von Anfang an extrem laut. Er trampelte, sprach sehr laut am Telefon, schob ständig Stühle hin und her und machte im Allgemeinen alles, was Lärm erzeugen konnte. Irgendwann hörten wir, wie sich die Tür öffnete und er mit jemandem im Flur zu sprechen begann. Man konnte nicht gut hören, was sie sagten, aber das Gespräch artete schnell in einen Streit aus, der in Geschrei endete. Kurz darauf knallte die Tür und wir hörten jemanden schreien. Es klang wie eine Frau, die schrie, aber sie schien eher wütend als in Gefahr zu sein. Ich wollte gerade die Polizei rufen, aber dann hörten die Schreie auf und es schien, als würden sie sich wieder ruhiger unterhalten. Ich wollte mich wirklich so weit wie möglich aus der Sache heraushalten, aber wir hörten weiterhin, wie die beiden stritten. Mehrfach wurde etwas durch das Zimmer geworfen und es gab ein schreckliches Geräusch, wenn die Gegenstände auf den Boden prallten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir sehr besorgt und ich dachte, es wäre eine gute Idee, zumindest die Rezeption des Motels anzurufen, obwohl ich bezweifelte, dass zu dieser Stunde noch jemand arbeitete. Leider, bevor ich die Nummer finden konnte, verschlimmerte sich die Situation noch weiter. Es gab einen lauten Knall, gefolgt von dem Geräusch von zerbrechendem Glas und dem dumpfen Aufprall von Körpern, die auf den Boden fielen. Das Ausmaß der Details, die wir hören konnten, war erstaunlich. Es war, als könnte ich alles sehen, was in dem Kampf vor sich ging. Beide waren am Boden und rangen darum, sich gegenseitig zu überwältigen. Einer von ihnen knurrte und schrie den anderen an, er solle den Mund halten, während die Frau verzweifelt schrie. Man konnte sogar die Schläge hören, die sie austeilten. Sofort verwarf ich den Gedanken, die Rezeption anzurufen, und wählte direkt die 911. Ich meldete der Polizei die aktive Situation, und als ich ihnen die Adresse gab, schien es, als wüssten sie bereits, was los war. Sie schimpften sogar ein wenig mit mir und sagten, ich hätte früher anrufen sollen. Und ehrlich gesagt, ich denke, sie hatten recht. Minuten später umzingelten mehrere Polizeiautos den Parkplatz direkt vor meiner Tür. Meine Freundin und ich versteckten uns im Badezimmer im hinteren Teil des Motelzimmers, falls es zu einer Schießerei kam. Der Typ von oben bemerkte die Sirenen und blinkenden Lichter und versuchte zu fliehen, gefolgt von vielen Schreien und Befehlen der Polizei. Dann plötzlich Stille. Kurz darauf hörte man die Sirenen eines Krankenwagens. Glücklicherweise gab es keine Schüsse. Ich sah nicht, was passierte, aber als die Polizisten an meine Tür klopften, um meine Aussage aufzunehmen, konnte ich sie danach fragen. Anscheinend hatte der Mann, den wir im Zimmer über uns gesehen hatten, eine Prostituierte engagiert, aber dann nicht genug Geld, um den Service zu bezahlen. Also versuchte er, die Frau zu vergewaltigen. Ich fragte nicht, wie weit die Dinge gegangen waren. Ich wollte es nicht einmal wissen. Ich bereue es definitiv, nicht früher angerufen zu haben. Aber andererseits, wenn ich es getan hätte, hätte er vielleicht einen Weg gefunden zu entkommen, ohne angeklagt zu werden. Wie sich herausstellte, wurde er, als er versuchte zu fliehen, mit einer Taser-Pistole niedergestreckt, während er die Treppe am Ende des Flurs hinunterlief. Er verkrampfte sich und fiel ein Dutzend Stufen hinunter, wobei er schließlich mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Nach allem, was ich über den Typen, seine Handlungen und sein allgemeines Verhalten weiß, wette ich, dass er das schon verdient hatte, bevor er das getan hatte, was er in dieser Nacht tat. Ich dachte immer, dass diese großen, mehrstöckigen Hotels bekannter Marken sicherer sind als die typischen Ein-Stern-Motels, die lokal betrieben werden. Statistisch gesehen mag das stimmen, aber ich musste mich der Tatsache stellen, dass überall alles passieren kann. Ich war auf einer Reise zu einem Familientreffen mitten im Nirgendwo. Der Gastgeber der Veranstaltung hatte ein großes Anwesen, also übernachteten viele Familienmitglieder bei ihnen. Aber ich wusste, dass ich meinen eigenen Raum brauchen würde, um mich vom Stress zu erholen, Zeit mit meinen Schwiegereltern verbringen zu müssen. An der Kreuzung der beiden nächstgelegenen Hauptstraßen gab es eine kleine Ansiedlung, die außer einem Restaurant, einer Tankstelle und einem Dollar General nicht viel zu bieten hatte, außer einem unverhältnismäßig großen Kettenhotel. Es war das einzige richtige Hotel in der Umgebung, also war es überraschend voll, besonders mit anderen Familienmitgliedern, die die gleiche Idee hatten wie ich. Am Morgen des ersten Tages, nachdem ich vor Sonnenaufgang losgefahren war, um die dreistündige Fahrt rechtzeitig zu schaffen, checkte ich in meinem Zimmer ein, bevor ich zum Treffen ging. Ich erinnere mich, dass ich viele Leute im Foyer herumlungern sah, die am kontinentalen Frühstück teilnahmen und mit der Rezeption sprachen. Aber ein Mann, der allein mitten im Geschehen auf einem Stuhl saß, stach wie ein schmerzender Daumen heraus. Er war älter und zerbrechlich, aber nicht gerade alt. Eher so, als hätte er sich nie richtig um sich selbst gekümmert. Seine Haare waren wild und dünn und seine Augen starrten ins Leere. Das änderte sich, als ich den Fehler machte, Augenkontakt mit ihm herzustellen. Dann wurde sein Ausdruck super intensiv, wie bei einem Verrückten, bei dem man merkt, dass etwas in seinem Kopf nicht stimmt. Sofort drehte sich mein Magen um, also sah ich weg und tat so, als würde ich nicht bemerken, dass er mich die ganze Zeit über anstarrte, während ich im Foyer war. Nachdem ich an der Rezeption eingecheckt hatte, ging ich auf mein Zimmer, packte aus und bereitete mich mental auf den Tag vor, bevor ich ging. Natürlich bemerkte ich beim Verlassen, dass er sich nicht von seinem Platz bewegt hatte und mich erneut anstarrte, als ich das Gebäude verließ. Im Laufe des Tages vergaß ich ihn jedoch völlig, da so viel passierte. Ich verließ das Hotel gegen 10 Uhr morgens und kehrte erst um 10 Uhr abends zurück. Leider blieb ich abrupt stehen, sobald ich das Foyer betrat. Das erste, was ich sah, war derselbe gruselige Mann, der genau auf demselben Platz saß wie vor 12 Stunden, aber diesmal hatte er sich zur Eingangstür gedreht, als ob er den ganzen Tag absichtlich jeden beobachtet hätte, der hereinkam. Als er mich sah, erschien ein verstörendes Lächeln auf seinem Gesicht und er begann aufzustehen. Ich versuchte, ihn zu ignorieren, und ging so schnell ich konnte zum Aufzug. Aber während ich gezwungen war, auf seine Ankunft zu warten, schaffte er es, mich einzuholen. Da bemerkte ich, wie schrecklich dieser Typ roch. Er kümmerte sich wirklich überhaupt nicht um sich selbst, und nachdem er sich anscheinend den ganzen Tag nicht von diesem Stuhl bewegt hatte, war er in seinem eigenen Gestank getränkt. Ich musste den Atem anhalten, als ich endlich in den Aufzug stieg, denn natürlich folgte er mir, und drückte nicht den Knopf für sein eigenes Stockwerk. Als er das Gefühl hatte, mich in die Enge getrieben zu haben, versuchte er, ein belangloses Gespräch zu führen. »Ein langer Tag?«, fragte er. »Ja«, antwortete ich so knapp wie möglich. »Geschäftsreise?«, fragte er erneut und machte einen kleinen Schritt auf mich zu. »Familie«, antwortete ich. Dann fügte ich vorsichtshalber hinzu, »Tatsächlich wohnen Sie sogar im Hotel mit mir.« Leider schien ihn das nicht zu beeindrucken. Er starrte mich nur leer an und sagte nichts. Schließlich öffneten sich die Türen und wir konnten aussteigen. Ich hatte gehofft, dass er versuchen würde, mir zu meinem Zimmer zu folgen. Also hatte ich tatsächlich den Knopf für ein höheres Stockwerk gedrückt. Ich ging schnell zur nächsten Treppe und stieg ein Stockwerk hinab. Dann schlüpfte ich in mein Zimmer. Er konnte mir nicht folgen und sah mich glücklicherweise nicht, als ich eintrat. Also dachte ich, ich sei sicher. Ich hatte eine Flasche prickelnden Traubensaft, den ich vom Treffen mitgenommen hatte, als kleines Geschenk für mich selbst. Aber da er sich während des Transports erwärmt hatte, ging ich hinaus, um einen Eimer Eis zu holen, um ihn zu kühlen, während ich duschte. Zuerst sah ich niemanden im Flur, also entspannte ich mich ein wenig. Ich musste die Eismaschine eine Minute lang bedienen, damit sie funktionierte, aber schließlich bekam ich einen Eimer. Doch als ich mich umdrehte, stand dieser gruselige Typ direkt hinter mir. Mein Geist verließ meinen Körper. Ich war völlig fassungslos, dass er sich so anschleichen konnte. Er grinste auch siegessicher, was mich anwiderte. »Warum rennst du weg?«, sagte er und kam langsam näher. »Ich werde dir nicht wehtun, ich schwöre es. Ich will nur probieren.« Das waren die genauen Worte, die er sagte. Es ließ mich in meinem eigenen Mund kotzen. Er begann, seine Hand auszustrecken, um mich zu berühren. Also warf ich ihm den ganzen Eimer Eis ins Gesicht und rannte den Flur hinunter, riss meine Tür auf und schlug sie zu, verriegelte alles, was ich konnte. Er war mehrere Sekunden hinter mir, wieder einmal dankbar, dass er extrem unfit war. Aber die Tatsache, dass ich buchstäblich um mein Leben in die andere Richtung rannte, schien ihn nicht zu kümmern. Ich konnte den Schatten seiner Füße unter der Tür sehen und bemerkte den Moment, in dem das Licht des Flurs aufhörte, durch den Spalt zu scheinen. Ich wusste, dass er dort geblieben wäre und mich die ganze Nacht beobachtet hätte, wenn er die Chance gehabt hätte. Ich widerstand dem Drang, ihn zu konfrontieren, und rief stattdessen die Rezeption an, um ihnen zu erzählen, was passierte. Ein paar Minuten später kam der Nachtangestellte der Rezeption in den Flur und zwang ihn, in sein eigenes Zimmer zu gehen. Ich hatte aus offensichtlichen Gründen Probleme, in dieser Nacht zu schlafen. Also checkte ich für die nächste Nacht des Treffens früh ein, akzeptierte den Schlag und blieb stattdessen bei meiner Familie. Alles war besser, als sich mit diesem alten Stalker herumzuschlagen. Ich reiste allein durch die schottischen Highlands und fuhr mit einem Mietwagen von London nach Malang, einem der nördlichsten Dörfer des Landes. Seit ich als Kind mit meiner Familie dort war, wollte ich immer als Erwachsener zurückkehren und alles auf meine eigene Weise erleben. Dies war der Beginn einer geplanten Europareise als Rucksacktourist, aber aufgrund dessen, was geschah, verließ ich die britischen Inseln nie, bevor ich mit eingezogenem Schwanz in die USA zurückkehrte. Am Abend des ersten Tages auf der Straße erreichte ich tief in den Highlands, und da ich auf Tour war, beschloss ich, nachts nicht zu fahren. Sobald die Sonne unterging, hielt ich an einer zufälligen Pension am Straßenrand an. Wie ich feststellte, sind die Pensionen in der Region ganz anders als die typischen amerikanischen Hotels. Alle, die ich seit meiner Ankunft in Schottland gesehen hatte, hatten eine sehr einladende Atmosphäre, und die, für die ich mich entschied, war praktisch nicht von den anderen zu unterscheiden. Anstelle eines billigen Frühstücks hatten sie im Erdgeschoss eine eigene Kneipe, in der sie zu verschiedenen Tageszeiten hausgemachtes Essen und Hausbier servierten, und ich kam gerade rechtzeitig zum Abendessen. Da ich allein war, setzte ich mich an die Bar und plauderte mit einigen älteren Herren, die mich bereits als Touristen identifiziert hatten, bevor ich den Mund aufmachte. Sie empfahlen mir einige Orte, die ich auf meinem Weg besuchen sollte, zusammen mit ihren Lieblingsgerichten und Bieren, die ich idealerweise bei der Wirtin bestellte, einer Frau mittleren Alters, die mich begrüßte. Dort bezahlte ich auch für mein Zimmer für die Nacht. Alles war sehr locker und entspannt, eine tolle Atmosphäre für müde Reisende und eine Gastfreundschaft, auf die Schotten stolz zu sein schienen. Als ich mein Fleischeintopf und ein Pint Bier beendet hatte, waren alle anderen Gäste der Kneipe bereits in ihre Zimmer gegangen und ich war praktisch allein, außer der Wirtin, die mir Gesellschaft leistete, während der Koch in der Küche aufräumte. Da die Sonne im Sommer so spät untergeht, sind die meisten Menschen in den Highlands anscheinend daran gewöhnt, ins Bett zu gehen, während die Sonne noch untergeht. Aber ich war daran nicht gewöhnt und blieb wach, obwohl mich nach dem reichlichen Essen eine starke Müdigkeit überkam. Ich sprach mit der Wirtin darüber und sie schlug vor, ein paar Drinks zu nehmen, um das Problem zu lösen. Ich stimmte zu und sie bot mir Schnaps aus einer Flasche schottischen Likörs an, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich war ein wenig überrascht, denn als sie Drinks sagte, dachte ich, es würde mehr Bier sein, aber ich wollte sie nicht beleidigen, indem ich ablehnte. Sie gab mir ein hohes Glas Wasser dazu, aber die Wirtin nahm selbst keins, was mich wie einen Schwächling fühlen ließ. Im Laufe der nächsten Stunde trank ich wahrscheinlich 3 oder 4 Schnäpse von dem Zeug. Offensichtlich ist meine Erinnerung ab diesem Punkt weniger zuverlässig, aber ich hatte viel Zeit, über diesen Tag nachzudenken. Sie gaben mir einfach weiterhin den Likör, so schnell ich ihn trinken konnte. Ich trank auch viel Wasser. Sobald es draußen endlich dunkel wurde, sagte ich der Wirtin, dass ich endlich bereit sei, ins Bett zu gehen. Aber sobald ich aufstand, merkte ich, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Ich war nicht nur betrunkener, als ich wollte, sondern ich fühlte mich auch mehr als nur betrunken. Ich sah die Wirtin an und versuchte zu sprechen, aber ich konnte es nicht. Die Worte kamen nur als Kauderwelsch heraus. Der Koch war bereits in der Küche fertig und stand neben ihr. Er war ein großer Kerl, der einfach nur da stand und die Arme verschränkt hatte. Ich erinnere mich, dass einer von ihnen sagte, es sähe so aus, als bräuchte ich Hilfe, um in mein Zimmer zu kommen, während sie mich wegführten. Ich versuchte, zur Tür zu gehen, um zu meinem Auto zu gelangen, aber der Koch holte mich ein und blockierte mein Datenpfad, zwang mich umzukehren. Zusammen brachten sie mich in meinem aufsässigen Zustand in die Mitte des Gebäudes, wo sich eine Treppe befand. Ein Weg führte in den ersten Stock, wo alle Zimmer waren, und der andere hinunter in den Keller. Ich blieb stehen und dachte in der extremen Verwirrung meines Gehirns in diesem Moment, dass es keine Möglichkeit gab, diese Treppe hinaufzusteigen. Das war jedoch der letzte Gedanke, den ich hatte, bevor ich einen heftigen Schlag in den Rücken spürte und die Treppe hinuntergestoßen wurde. Der Aufprall am Boden ließ mich bewusstlos werden, und das war für viele Stunden das Ende von mir. Am nächsten Morgen wachte ich auf und fand mich auf dem Rücksitz meines Autos wieder, weit entfernt von der Pension. Mein Kopf schmerzte stark und ich spürte einen intensiven, stechenden Schmerz in meinem Bauch. Ich schaute nach unten und entdeckte eine grob genähte Wunde auf meiner linken Seite. Mein Herz sank, als mir klar wurde, was passiert war. Man hatte mir eine Niere entfernt. Mein Verstand begann, nach Wegen zu suchen, die Verantwortlichen zu fassen, aber je mehr ich nachdachte, desto mehr wurde mir klar, dass meine Situation aussichtslos war. Man hatte mich früh in der Nacht mit einer Kombination aus übermäßigem Alkohol, einer Gehirnerschütterung und etwas, das ich fast sicher als eine Art Beruhigungsmittel in dem Glas Wasser, das ich nach dem Abendessen getrunken hatte, betäubt. Das gab diesen Leuten Stunden Zeit, um meine Niere zu entfernen, dann meinen bewusstlosen Körper im Schutz der Dunkelheit auf den Rücksitz meines Autos zu laden und viele Kilometer die Straße hinunterzufahren, sodass ich mich nie erinnern konnte, zu welcher der dutzenden extrem ähnlichen Pensionen ich gegangen war. Meine Erinnerung an die Nacht war durch das Beruhigungsmittel so verwirrt, dass ich, obwohl ich eine vage Beschreibung des Kochs und der Wirtin sowie einige Fragmente unserer Unterhaltung erinnern konnte, keine soliden Erinnerungen an die Namen oder Gesichter der Menschen hatte, die ich in dieser Nacht traf, besonders nach dem Abendessen, was mich vermuten lässt, dass auch etwas im Fleischeintopf war. Apropos, ich hatte Glück, dass ich nicht auf das Beruhigungsmittel reagierte und mich an meinem eigenen Erbrochenen verschluckte, mit all dem Essen, das ich im Magen hatte, während ich bewusstlos war. Noch schlimmer, dies war bevor Mietwagen mit GPS ausgestattet waren, also gab es im Grunde keine Möglichkeit zurückzuverfolgen, besonders weil man mich weit abseits meiner geplanten Route abgesetzt hatte. Man hatte mir auch mein gesamtes Gepäck gestohlen, einschließlich meiner Brieftasche und meines Mobiltelefons. Delirant und verzweifelt blieb mir nichts anderes übrig, als langsam zurück zu einer Hauptstraße zu fahren, wo ich den ersten Passanten anhielt, den ich finden konnte, und bat, die Polizei zu rufen. Ich gab ihnen alle Informationen, die ich hatte, und bat dann darum, zur Polizeistation gebracht zu werden, wo ich die langsame, schmerzhafte und entmutigende Rückreise nach Hause antrat, 2 Monate früher als ursprünglich geplant. Soweit ich weiß, wurden diese Leute, die anscheinend eine Schwarzmarkt-Organentnahme betrieben, nie gefasst. Dies geschah im Sommer 2010, als ich gerade in die Teenagerzeit kam. Meine Familie unternahm eine Reise zu einem sehr schönen Hotel in der Stadt. Ich erinnere mich nicht genau, warum wir die Reise machten, aber ich weiß, dass viele Verwandte und Freunde mitkamen und in den benachbarten Zimmern untergebracht waren. Ich habe meine Eltern nie gefragt und es ist eigentlich nicht wichtig für die Geschichte. Um es einzuordnen, ich bin ein bisschen ängstlich und war es schon immer. Ich war ein ziemlich dünner und zerbrechlicher Junge, also erschrecke ich leicht. Selbst jetzt. Doch dies war definitiv nicht nur ich, der sich selbst erschreckte, wie ich es oft tat. Rückblickend bin ich unglaublich glücklich, dass ich meinem Instinkt vertraut habe. Dieses Hotel hatte ein seltsames Design. Die Lobby befand sich nicht im Erdgeschoss, sondern im vierten Stock, was ich ziemlich merkwürdig fand. Um zur Lobby zu gelangen, musste man den Aufzug benutzen und es gab keine Möglichkeit, sie über die Treppe zu erreichen. Diese Information wäre nützlich gewesen, bevor alles passierte, wie du bald erfahren wirst. Das Hotel war quadratisch angelegt. Jede Etage hatte einen Balkon, von dem aus man in die Lobby und den Kaffeebereich hinunterschauen konnte. Im Grunde konnte dich, wenn du zu deinem Zimmer gingst, jeder auf deiner Etage sehen, wenn er aus seinem Zimmer kam und sich umschaute. Ich hatte immer Angst, über den Balkon zu stürzen und die 8 Stockwerke in den Tod zu fallen, aber zum Glück waren die Geländer hoch genug, dass ich mir keine allzu großen Sorgen um meine Sicherheit machen musste. Die ersten 1 oder 2 Tage waren schön. Meine Freunde und ich verbrachten den Tag damit, Karten zu spielen oder das zu schauen, was im Fernsehen lief. Abends erkundeten wir die Flure des Hotels und erzählten uns Geistergeschichten. Es war eine sehr lustige Zeit, obwohl ich nicht ganz verstand, warum wir dort waren. Doch am dritten Tag wurde alles sehr schnell, sehr seltsam. Ich wurde durch das Geräusch von Schreien vor meinem Zimmer geweckt. Aufgrund des Designs des Hotels, das ich erwähnt habe, hallten die Geräusche der Lobby bis in die oberen Stockwerke. Also schaute ich, als ich hinausging, um nachzusehen, sofort über den Balkon, um zu sehen, was los war. Ich sah ein Mädchen auf dem Boden liegen, mit Eiern und Milch, die überall verstreut waren. Die Leute eilten ihr zu Hilfe, und ich hörte ein paar Leute sagen, sie sollten die Polizei rufen. Es schien, als wäre das Mädchen bewusstlos. Vielleicht war sie ohnmächtig geworden oder so. Ich scannte die Lobby und sah, dass meine Familie und einige meiner Freunde dort waren, frühstückten und ebenfalls die Szene vor ihnen beobachteten. Ich beschloss, schnell nach unten zu gehen, um mich mit ihnen zu treffen und herauszufinden, was passiert war. Der Aufzug befand sich auf der gegenüberliegenden Seite meines Stockwerks, also nahm ich die Treppe, die direkt neben meinem Zimmer lag. Wir waren im 7. oder 8. Stock, also wusste ich, dass ich nur etwa 4 Stockwerke hinunter musste. Keine große Sache. Ich ging eine Weile hinunter, auf der Suche nach der Zahl 4 an der Wand oder dem Buchstaben L, der die Lobby anzeigte. Ich passierte den 5. Stock, bereit, eine Tür zur Lobby zu finden. Ich ging noch 2 Treppenabsätze hinunter, bevor ich merkte, dass es keine Tür zum 4. Stock gab, auch nicht zum 3. oder 2. An diesem Punkt hätte ich wahrscheinlich umkehren sollen, aber ich ging weiter hinunter, weil ich müde war und nicht wieder hinaufsteigen wollte. Es gab einige seltsame Seitengänge, die zu dunklen Bereichen mit Rohren und Kabeln führten, und obwohl ich neugierig war, sie zu erkunden, ging ich an ihnen vorbei. Schließlich erreichte ich das Erdgeschoss, einen schwach beleuchteten kalten Raum mit Betonwänden und Böden. Vor mir befanden sich ein paar Doppeltüren. Ich zögerte einen Moment, nahm aber an, dass dies ein anderer Weg zurück zur Lobby war, also öffnete ich sie und trat ein. Hinter den Türen befand sich ein riesiger Lagerraum, wahrscheinlich so groß wie ein kleines Basketballfeld. Das einzige Licht kam von der Treppe hinter mir, also konnte ich nicht viel sehen. Ich war wahrscheinlich im Lagerraum des Hotels. Ich schaute mich um und sah einen Aufzug am hinteren Ende des Raums, also ging ich darauf zu. Ich schloss die Tür zur Treppe und begann, im schwachen Licht zu laufen. Der Raum war sehr feucht und staubig, und es schien, als wäre schon lange niemand mehr dort gewesen. Als ich mich dem Aufzug näherte, bemerkte ich, dass er etwas größer war als die Aufzüge in der Lobby und den anderen Stockwerken. Ich drückte den Knopf, um nach oben zu fahren, aber es gab keine Reaktion. Neben dem Knopf befand sich ein Kartenleser. Es war wohl nur für Mitarbeiter, dachte ich. Ich drehte mich zu den Treppentüren um und ging an den Stühlen und Tischen entlang der Wand vorbei. Als ich die Tür erreichte, versuchte ich, sie zu öffnen, aber sie war verschlossen. Da begannen die Dinge mich zu beunruhigen, und ich merkte, dass ich im dunklen, staubigen Keller eines Hotels gefangen war. Ich hatte kein Telefon, denn meine Eltern erlaubten mir erst eines, als ich die Highschool abgeschlossen hatte. Also konnte ich niemanden anrufen. Alle dachten wahrscheinlich, ich schlief noch im Zimmer. Also geriet ich in Panik, in dem Glauben, dass niemand kommen würde, um mich zu suchen. Ich suchte im Lagerraum nach anderen Ausgängen. Einige Bereiche des Ortes waren besser beleuchtet als andere, also suchte ich zuerst in diesen Bereichen. Nach einer Weile fand ich noch ein paar Türen, aber auch sie waren verschlossen. Ich begann zu weinen, verängstigt, dass niemand mich jemals im Keller finden würde. Ich schwöre, es fühlte sich wie Stunden an. Aber ich glaube, es waren nur ein paar Minuten, bevor ich hörte, wie sich eine Tür öffnete. Es war nicht die Tür zur Treppe, sondern die zweite Tür, die ich gefunden hatte. Ein schlanker Mann mittleren Alters in einem Laborkittel kam durch die Türen. Nun, wenn ich 21 gewesen wäre, hätte ich mich gefragt, warum dieser Typ in einem Hotel einen Laborkittel trug. Aber ich war damals erst 12 und fühlte mich sofort erleichtert, einen Erwachsenen zu sehen, der intelligent aussah. Ich ging mit Tränen in den Augen auf ihn zu und er schien sofort überrascht zu sein, mich zu sehen, wie zu erwarten war. »Was machst du hier unten?« schrie er. »Ich habe mich auf dem Weg zur Lobby verlaufen und bin hier eingeschlossen. Hast du einen Schlüssel?« sagte ich zitternd und wollte unbedingt hier raus. Er antwortete nicht auf meine Frage nach dem Schlüssel und sagte stattdessen, »Ich kenne einen Ausgang. Folge mir.« Er schien nervös zu sein, und obwohl das Licht schwach war, konnte ich den Schweiß auf seiner Stirn und hinter seiner Brille glänzen sehen. Ich folgte ihm weiter, aber jetzt war ich auch nervös. Wir hatten die Tür zur Treppe passiert und gingen nun auf eine dunklere Seite des Kellers zu, weg von den Aufzügen. Es schien, als hätte er keine Ahnung, wohin er mich führte, da er ständig umherblickte, als sähe er seine Umgebung zum ersten Mal. Wir bogen um eine Ecke und gingen auf einige Kisten zu, eine Sackgasse. Ich blieb sofort stehen, merkte, dass etwas sehr, sehr falsch war. Dieser Typ hatte keine Ahnung, wohin er ging und schien auch nicht im Hotel zu arbeiten. »Okay, wohin gehen wir?« sagte ich mit zitternder Stimme. Er drehte sich um und sagte, »Hier lang, folge mir einfach.« Ich wusste, dass es in der Nähe dieser Kisten keine Türen gab, da ich sie bereits überprüft hatte, nachdem ich festgestellt hatte, dass die Tür zur Treppe verschlossen war. Ich möchte jedem Gott da oben danken, der mir die Idee gegeben hat, die ich als nächstes hatte. Ich begann so laut zu schreien, wie ich konnte. Ich schrie so laut, dass ich Kopfschmerzen bekam. Der Mann, gereizt und sich die Ohren zuhaltend, begann mich anzuschreien. »Was machst du da? Halt den Mund!« Ich schrie weiter, und ich erinnere mich nicht einmal, wie lange ich geschrien habe, aber schließlich verlor der Mann die Geduld und begann schnell auf mich zuzugehen. Ich rannte so schnell ich konnte zur Treppentür und betete zu Gott, dass sie sich irgendwie magisch öffnen würde. Er rannte nicht einmal hinter mir her, sondern ging entschlossen, murmelte Dinge wie »dummes Kind« und andere nette Komplimente. Ich war etwa 5 Fuß von der Tür entfernt, als jemand hereinplatzte. Mein Retter war ein Hausmeister des Hotels, der die Schreie von der Treppe gehört hatte. Er sah die Situation. Ich und ein zufälliger Typ im Laborkittel in einem verschlossenen Keller und sagte mir sofort, ich solle mich hinter ihn stellen. Der Hausmeister fragte mich, wer der Mann sei, und ich sagte ihm, ich hätte keine Ahnung, dass er durch die Tür auf der anderen Seite des Raums hereingekommen sei, und zeigte dorthin. Der Hausmeister sprach schnell über Funk mit der Rezeption und sagte, er habe ein Kind im Keller gefunden und flüsterte, damit ich es nicht hören konnte, so etwas wie, dieser Mann kam von draußen, holt die Sicherheit oder so. Der Mann im Laborkittel begann mit dem Hausmeister zu streiten und behauptete, er suche nur eine Toilette. Aber der Hausmeister glaubte ihm eindeutig nicht und sagte immer wieder Dinge wie, warte, bis die Sicherheit kommt und sprich mit ihnen. Ich blieb die ganze Zeit bei ihm und versuchte zu verstehen, was vor sich ging.
völlig verwirrt. Schließlich kam ein Mitarbeiter der Rezeption und brachte mich die Treppe hinauf zurück in die Lobby, wo ich mich mit meiner Familie traf, die überraschenderweise nicht bemerkt hatte, dass ich fehlte. Ich erzählte ihnen die Geschichte, weinend und zitternd, und sie umarmten mich fest, bedankten sich immer wieder bei dem Mitarbeiter für seine Hilfe. Ich konnte mich nie bei diesem Hausmeister bedanken. Rückblickend habe ich keine Ahnung, was dieser Mann im Keller wollte. Ich habe keine Informationen darüber, was danach passierte oder wer er war. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass der Vorfall mit dem Mädchen in der Lobby nichts damit zu tun hatte. Etwas mit niedrigem Blutzucker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe viel über diesen Tag nachgedacht. Und die Erklärung, die ich geben kann, ist, dass die Tür, die ich im Keller fand, zu den Straßen der Stadt führte, von wo er hereingekommen sein muss. Ich habe keine Ahnung, was seine Absichten waren, warum er einen Laborkittel trug oder warum er so tat, als wüsste er den Weg. Ich bin in Newark, New Jersey, aufgewachsen und habe dort auch studiert. Einige meiner besten Freunde kannte ich seit der 4. oder 5. Klasse. Aber nach meinem Abschluss zog ich für die Arbeit auf die andere Seite des Landes. Es war eine große Veränderung, alles hinter mir zu lassen. Aber ich war aufgeregt, neu anzufangen. Meine Freundesgruppe, die in der Uni so eng zusammengewachsen war, hatte sich ebenfalls in verschiedene Teile des Landes verstreut. Nur wenige von uns blieben in der Nähe der Heimat. Trotz der Entfernung bemühten wir uns, in Kontakt zu bleiben. Wir hatten jeden Monat ein paar Zoom-Calls, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Es war nicht dasselbe wie zusammen zu sein, aber es war das Beste, was wir tun konnten. Ich hatte in meiner neuen Stadt nicht viele Freunde gefunden, also war es schön, jemanden zum Reden zu haben. Als mein Freund Jamie mir sagte, dass er heiraten würde, war ich begeistert, alle wiederzusehen. Er lud uns alle ein, also würde es endlich ein Wiedersehen geben. Die Hochzeit sollte in einem alten Weingut in der Nähe einer kleinen Stadt, weit entfernt von jeder größeren Stadt, stattfinden. Ich plante bei Ronnie und Pat, zwei meiner anderen Freunde, zu übernachten. Pat war einer meiner besten Freunde, aber Ronnie war eine andere Geschichte. Während der Uni hatte er angefangen, Drogen zu nehmen, und wir hatten nie wirklich eine Verbindung aufgebaut. In letzter Zeit rauchte er nur noch Marihuana, was mich nicht so sehr störte. Wir drei buchten ein Zimmer im billigsten Motel, das wir finden konnten. Es sah nicht besonders schön aus, aber wir dachten, es wäre egal, da wir die meiste Zeit auf der Hochzeit oder mit Freunden verbringen würden. Wir einigten uns darauf, die Kosten zu teilen, und ich freute mich einfach darauf, mit Pat aufzuholen und alle auf der Hochzeit zu sehen. Als das Wochenende endlich da war, packte ich meine Sachen und flog. Ich traf Pat am Flughafen, und wir fuhren gemeinsam zur kleinen Stadt, in der die Hochzeit stattfinden sollte. Die Fahrt war lang, aber wir unterhielten uns die ganze Zeit, also verging sie wie im Flug. Beide waren wir gut gelaunt, und ich freute mich darauf, Jamie und den Rest der Gruppe zu sehen. Doch als wir am Motel ankamen, sank meine Stimmung ein wenig. Der Ort war ziemlich heruntergekommen und sah viel schlimmer aus als auf den Fotos der Website. Es lag an einer staubigen Straße, ohne viel drumherum. Gleich gegenüber war ein Truckstopp und der Lärm von der Straße war nervig. Ich glaube, wir waren an einer wichtigen Transitroute. Das Motel war innen nicht so schlimm, wie es von außen aussah. Das Zimmer war klein, aber in Ordnung. Es hatte zwei Queen-Size-Betten und ein kleines Badezimmer, genau wie wir es gebucht hatten. Es war sauber genug und wir dachten, es würde für die zwei Nächte, die wir dort bleiben würden, reichen. Ronnie war noch nicht da. Also richteten Pat und ich uns ein und warteten auf ihn. Er tauchte etwas später auf und ich merkte sofort, dass er sich nicht viel verändert hatte. Er hatte dieselbe lockere Art und es dauerte nicht lange, bis er erwähnte, dass er etwas Marihuana besorgen wollte. Es überraschte mich nicht. Er war am Telefon und schickte Nachrichten, um jemanden in der Stadt zu finden, der ihm etwas verkaufte. Pat und ich sagten nicht viel dazu. Wir mochten es nicht zu rauchen, aber es störte uns auch nicht. Wir wollten einfach, dass alles ruhig blieb. Am ersten Tag hatten wir die Hochzeitsprobe, die reibungslos verlief. Sie endete am späten Nachmittag. Dann aßen wir mit einigen anderen Gästen zu Abend und kehrten ins Motel zurück. Zu diesem Zeitpunkt war es schon spät,
und ich wollte mich nur im Zimmer entspannen, bevor der große Tag kam. Zurück im Motel war Ronnie immer noch am Telefon und versuchte, Marihuana zu finden. Nach einer Weile stand er auf und sagte, er würde rausgehen, um sich mit jemandem zu treffen. Pat und ich blieben zurück und schauten den alten Fernseher mit schlechtem Empfang im Zimmer. Etwa 15 Minuten später kam Ronnie zurück, aber er war nicht allein. Zwei Typen kamen mit ihm herein und sie sahen nicht wie die Art von Menschen aus, mit denen man sich an einem solchen Ort treffen wollte. Sie waren, gelinde gesagt, zwielichtig. Einer von ihnen setzte sich auf den Schreibtisch vor den Betten und der andere stellte sich neben die Tür. Ronnie kramte in seiner Tasche und gab dann einem von ihnen etwas Geld, aber sie gingen nicht. Der Typ an der Tür machte einen großen Schritt nach vorne und blockierte effektiv unseren einzigen Ausgang. Ronnie schien verwirrt, als er dort vor einem von ihnen stand. Er sah mich an und dann wieder den Dealer. Bevor er etwas sagen konnte, zog einer der Typen ein Messer heraus. Es war nicht riesig, aber es reichte aus, um mich sehr zu erschrecken. Er hielt es Ronnie entgegen, der zurückzuckte und fast stolperte. Der Typ forderte Ronnie auf, ihm den Rest seines Geldes zu geben, und das tat er auch. Er übergab ihm einen Stapel Scheine und trat ein paar Schritte zurück. Der Typ an der Tür blieb dort stehen und blockierte sie, während der andere anfing, unsere Sachen zu durchsuchen. Er nahm unsere Telefone, Geldbörsen und sogar meine Schuhe. Pat und ich saßen einfach auf den Betten und trauten uns nicht, uns zu bewegen. Ronnie schien unter Schock zu stehen, als könne er nicht glauben, was passierte. Sobald sie alles genommen hatten, was sie finden konnten, gab der Typ mit dem Messer seinem Freund ein Zeichen zu gehen. Sie verließen das Zimmer und verschwanden. Sobald die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, begann Ronnie zu weinen. Ich war wütend auf ihn, weil er sie mitgebracht und uns in diese Situation gebracht hatte. Pat schien bereit, jemanden zu verprügeln, und ich konnte es ihm nicht verdenken. Ich hätte Ronnie am liebsten selbst geschlagen, aber ich hielt mich zurück. Er versuchte, sich zu verteidigen, aber ich war nicht in der Stimmung, Ausreden zu hören. Ronnie sagte, er wollte kein Bargeld mitnehmen, um sich mit ihnen zu treffen, falls sie ihn überfielen, und dann brachte er sie zurück, um das Geld zu holen, weil sie wie ganz nette Typen aussahen. Es war eine lächerliche Ausrede, natürlich. Jeder weiß, dass man keine fremden Dealer ins eigene Zimmer bringt. Ronnie von allen Leuten hätte das wissen müssen. Dank ihm saßen wir in einem Motel mitten im Nirgendwo fest, ohne unsere Telefone oder Geldbörsen. Ich konnte nicht glauben, wie schnell alles schiefgegangen war. Wir gingen zur Rezeption und baten den Nachtmanager, die Polizei zu rufen. Es dauerte eine Weile, bis sie eintrafen, und als sie kamen, schienen sie nicht sehr optimistisch zu sein, die Typen zu fassen. Wir gaben ihnen alle Details, die wir konnten, aber ich merkte, dass sie so etwas schon oft gesehen hatten und nicht erwarteten, es in dieser Nacht zu lösen. Die Nacht war ruiniert und das Wochenende ebenfalls. Die Hochzeit fand zwar statt, aber der ganze Vorfall hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Ich konnte den Rest der Reise nicht genießen und war froh, so schnell wie möglich aus dieser Stadt herauszukommen. Dies geschah, als ich etwas über 30 Jahre alt war. Ich leitete ein Motel, einen Job, den ich seit etwas mehr als einem Jahr ausübte. Ich hatte die Stelle durch einen Freund von einem früheren Job bekommen, aber er wurde kurz nach meinem Einstieg wegen Diebstahls entlassen. Entgegen aller Erwartungen verstand ich mich sehr gut mit dem Besitzer und wurde innerhalb von weniger als 6 Monaten zum Nachtschichtmanager befördert. Der Ort war für ein Motel nicht schlecht. Es gehörte zu einer größeren Kette, also war es ziemlich anständig und wir bekamen selten Beschwerden. Das Motel lag an einer wenig befahrenen Straße. Abends kamen ein paar Trucker vorbei, aber es war keine Hauptverkehrsroute und das Motel war selten voll. Wir waren einer der günstigsten Orte, was uns zugute kam. Die Schichten an diesem Ort waren fast immer gleich. Das Aufregendste, was normalerweise passierte, war ein Gespräch mit jemandem, der eincheckte, obwohl selbst das selten war. Die Rezeption blickte auf den Parkplatz und dahinter lag die Straße, also beobachtete ich, wenn es ruhig war, die vorbeifahrenden Autos. Es war friedlich, aber definitiv ein bisschen langweilig. Eines Abends, nach etwa einem Jahr dort, kam ich wie üblich an, als die Sonne am Horizont unterging. Es war Mittwoch, also war der Parkplatz fast leer. Und mein Kollege hatte an diesem Nachmittag nur zwei Gäste eingecheckt. Ich ging hinein und unterhielt mich eine Weile mit ihm, bevor er ging. Dann blieb ich allein im Büro. Die Stunden vergingen ereignislos. Aber dann, um 3 Uhr morgens, als ich mitten in einem Spiel auf meinem Handy war, hörte ich das Dröhnen eines Motors, der auf den Parkplatz fuhr. Es war spät für einen Check-in, aber nicht ungewöhnlich. Also blickte ich vom Handy auf und sah ein Auto, das am anderen Ende des Parkplatzes parkte. Ein Mann und eine Frau stiegen aus dem Auto und beide wirkten sofort ungewöhnlich. Sie waren zu gut gekleidet für einen Ort wie diesen. Der Mann trug einen kompletten Anzug und die Frau ein schönes Kleid, als kämen sie von einem Abschlussball oder so etwas. Allerdings waren sie zu alt dafür, also dachte ich, vielleicht kamen sie von einer Hochzeit. Jedenfalls kam der Mann ins Büro, während die Frau draußen am Auto stand und eine Zigarette rauchte. Er machte keine Konversation. Er fragte nur nach einem Zimmer und sah mich kaum an. Allerdings schaute er ständig zur Tür. Ich gab ihm die Unterlagen und er kritzelte seinen Namen darauf, ohne ihn überhaupt anzusehen. Dann sagte er etwas darüber, dass sie Privatsphäre bräuchten und fragte, ob ich sicherstellen könnte, dass niemand sie stören würde. Ich sagte, das sei kein Problem, da ich wusste, dass wir nicht ausgebucht waren und es leicht wäre, ihnen ein abgelegenes Zimmer zuzuweisen. Er ging, sobald ich ihm den Schlüssel gegeben hatte, und kehrte zum Auto zurück, wo die Frau auf ihn wartete. Nachdem der Mann gegangen war, blieb ich eine Weile am Fenster und beobachtete sie. Die Frau trug eine kleine schwarze Tasche, die sie fest an ihre Seite drückte, als wollte sie nicht, dass jemand sie sah. Es war keine Handtasche, sondern eher wie eine zusammengerollte Mülltüte, was im Kontrast zu ihrer eleganten Kleidung stand. Sie hatten kein Gepäck dabei, was ebenfalls seltsam war. Normalerweise bringen die Leute zumindest eine Sporttasche oder einen Rucksack mit, aber sie hatten nichts außer dieser kleinen Tasche. Der Mann schaute sich auf dem Parkplatz um, als suche er nach etwas, und dann gingen beide zu ihrem Zimmer. Irgendetwas an der ganzen Situation war merkwürdig, aber in dem Moment wusste ich nicht, was es war. Ich dachte, sie wollten einfach in Ruhe gelassen werden, und ich war nicht der Typ, der Fragen stellte. Die Nacht verlief danach wie gewohnt. Ich machte mir noch einen Kaffee und vertrieb mir die Zeit wieder mit meinem Handy. Eine Stunde verging und ich hörte kein Geräusch aus ihrem Zimmer. Dann, gerade als ich sie schon vergessen hatte, hörte ich einen lauten Knall. Es klang, als ob etwas Schweres mit Kraft gegen die Wand geschlagen hätte, und es kam aus der Richtung des Zimmers des Mannes und der Frau, die gerade eingecheckt hatten. Es war kein Schuss oder das Geräusch einer zuschlagenden Tür, aber es musste etwas Lautes gewesen sein. Es war niemand sonst in der Nähe, also wusste ich, dass es wahrscheinlich von ihnen kam. Ich dachte daran, die Polizei zu rufen, aber ein Teil von mir wollte nicht übertreiben. Ich hatte schon viele seltsame Situationen erlebt und die meisten stellten sich als nichts heraus. Statt jemanden zu rufen, beschloss ich, selbst nachzusehen. Ich nahm den Ersatzschlüssel für ihr Zimmer und ging hinüber. Als ich an ihrer Tür ankam, blieb ich einen Moment stehen und lauschte. Ich hörte gedämpfte Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was sie sagten. Es klang wie ein Streit. Plötzlich verstummten die Stimmen und alles wurde still. Ich wartete noch eine Minute, aber nichts geschah. Kein einziges Geräusch war zu hören. Ich ging zurück ins Büro und dachte, es sei nichts. Etwa 15 Minuten später hörte ich, wie die Tür erneut zuschlug, aber diesmal rannte die Frau aus dem Zimmer. Sie rannte direkt zum Auto, stieg ein, schlug die Tür zu und raste davon. Ich beobachtete, wie die Rücklichter des Autos in der Nacht verschwanden. Eine Sekunde später kam der Mann schreiend hinterher. Er war barfuß, rannte über den Parkplatz, wedelte mit den Armen und schrie. Ich verstand nicht, was er sagte, aber es war offensichtlich, dass sie nicht zurückkommen würde. Er rannte weiter die Straße entlang und kehrte nie zurück. Nach etwa 5 Minuten nahm ich den Ersatzschlüssel erneut und ging zu ihrem Zimmer, um nachzusehen. Die Tür war offen und nicht einmal richtig verschlossen, also schob ich sie auf. Der Raum war völlig verwüstet, das Bett war halb abgezogen, Glasscherben lagen auf dem Boden und eine der Nachttischlampen war auf dem Boden zerschmettert. Aber was sofort meine Aufmerksamkeit erregte, war die schwarze Tasche. Sie lag auf dem Bett, halb offen. Ich trat näher und warf einen Blick hinein. Darin waren Beutel mit etwas, das wie Drogen aussah. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, habe ich etwas Erfahrung mit solchen Dingen. Also schrillten bei mir sofort die Alarmglocken. Ich ging zurück ins Büro und rief die Polizei. Als sie ankamen, durchsuchten sie das Zimmer und nahmen die Tasche als Beweisstück mit. Zu diesem Zeitpunkt ging die Sonne langsam auf und meine Schicht war fast vorbei. Ich blieb noch ein paar Stunden und war froh, als ich nach Hause gehen konnte. Später erfuhr ich, dass sie den Mann noch in derselben Nacht am Straßenrand fanden. Sie fanden ihn über 6 Meilen vom Motel entfernt, barfuß und in seinem Anzug. Sicherlich ein seltsamer Anblick. Was die Frau betraf, verschwand sie und ich erfuhr nie wieder etwas von ihr. Ich blieb noch ein paar Jahre in diesem Job und obwohl ich inzwischen weitergezogen bin, denke ich manchmal noch an diese Nacht. Es ist nicht etwas, das man leicht vergisst.